Ja, seit Sie zum Sprechen sind. Herr Jans ist Diplompädagoge, er lebt in Hannover und arbeitet in Hannover. Er ist Bildungsreferent und Geschäftsführer bei Mannigfaltig e.V., einem Institut und Verein für Jungen- und Männerarbeit. Er ist aber auch Lehrbeauftragter an der Universität Hannover. Und er ist bei Trans, weiß ich mehr, Trans IT. Ja, okay, das liest sich Trans IT e.V., Trans IT. Institut für intersektionelle Praxisforschung und Bildung in Hannover. Bei Mannigfaltig e.V. Macht zum Beispiel das Projekt Jungen stärken, wo es um Selbstbehauptung geht mit Jungen oder auch Väterseminare. Er selbst ist jetzt vor allem in einem Projekt Ressourcenaktivierung bei männlichen Jugendlichen nicht deutscher Herkunft. Möglichkeiten einer transkulturellen Jungenarbeit. Also Herr Jans kann berichten aus der Jungenarbeit, aus Erfahrungen. Er hat aber auch mit Mädchen, mit Frauen gearbeitet und er ist nicht nur als jemand, der aus der Praxis kommt, sondern auch jemand, der sich theoretisch mit diesen Fragen von der Sexualität und Jungenarbeit und Mädchenarbeit beschäftigt. Heute bei uns. Er hat zum Beispiel auch geschrieben zu Gender Crossing bei Mädchen und wir sind gespannt, den Titel. Den haben Sie wahrscheinlich in der Zwischenzeit schon gelesen oder kennen Sie schon. Brauche ich nicht zu wiederholen. Herr Jans, vielen Dank, dass Sie gekommen sind.
Ja, vielen Dank. Ja, ich habe die ehrenvolle Aufgabe als dritter Referent. So, Konzentration geht ein bisschen runter. Deswegen habe ich es ein bisschen bildhafter gleich gestaltet. Bin natürlich geneigt, jetzt auf die Diskussion, die gerade schon im Raum war, ein bisschen einzugehen. Auch bei dieser Frage Haltung würde ich auch meine Haltung ein Stück vorweg stellen. Also Frau Fürstlich, mir hat ja gesagt, wir sollten der Vergeschlechtlichung entgegenwirken. Für mich ist die Diskussion in der Praxis in der Theorie die Frage der Strategien. Also ist es gut zu sagen, ich gehe erstmal ganz allgemein rein und gucke, welche Differenzen betont werden. Oder teile ich in die Jungen- und Mädchengruppe, homogene Arbeit, und sage, man muss sich erstmal der Geschlechtlichkeit bewusst werden, bevor man sie verändern kann. Das sind so Strategien, die so nebeneinander stehen. Und ich finde, dass die schwierige Aufgabe und die hohe Kunst ist, dass es da nicht um entweder oder, sondern sowohl als auch geht. Sondern die Praxis zeigt, dass eigentlich beide Dinge parallel sehr günstig sind. Und darauf würde ich gerne so den einen oder anderen Hinweis gleich geben. Was ich auch schön fand durch beide Vorträge, was deutlich geworden ist, wie viel Dylan Gender für uns mit Verantwortung zu tun hat. Also wie viel wir als unterrichtende Lehrende an der Stelle eben dazu beitragen, dass etwas passiert. Kategorisieren wir, ist die Frage, drücken wir in die Ecke oder nicht? Kategorisieren wir nicht? Kann es sein, dass wir das übersehen? Deswegen behaupte ich, die größte Kunst ist, weder Differenz blind noch Differenz fixiert zu sein, sondern so auf beide Seiten gucken zu können. In unserer Arbeit formulieren wir es dann meistens so, dass wir die Differenzen, die die Jugendlichen oder Kinder selber betonen, aufnehmen, aber wir geben die Differenzen nicht rein. Und das würde ich gerne ein bisschen deutlicher machen, was das dann in der Praxis heißen kann. Ich mutige jetzt gleich ein paar zugespitzte Beispiele zu, sag ich mal, die manchmal ein bisschen aufregen, einfach das macht immer ein bisschen wach vor Mittag. Aber auch, weil ich glaube, dass man manchmal in den Spitzen die Dinge versteht, wie sie im Prinzip funktionieren. Und ich will eins nur noch sagen, mein Grundansatz ist intersektionell mit der Betonung auf Mehrfachzugehörigkeiten. Ich gehe also rein und kann mir alles vorstellen. Ich kenne Menschen, die sind queer und so weiter, aber wir begegnen auf einmal Kinder und Jugendliche, die ihre Geschlechtlichkeit unglaublich stark betonen. Was mache ich mit der Spannung? Akademisch können wir viel in der Freizeitkultur, morgens im Kleiderschrank, bin ich heute mal Mädchen, morgen mal Junge. Mal Hund oder keine Ahnung, können wir alles sein. Das kann ich, wenn ich genug Geld habe und wenn ich genug soziale und psychische Ressourcen habe. So. Viele Kids brauchen Rollensicherheit, finden die in Geschlechtlichkeit und so weiter. Und das finde ich ist das Praxisfeld, in dem wir uns bewegen, dass wir mit einer Haltung reingehen und uns begegnen aber, finde ich, auch mündige Bürger und Bürgerinnen ab 2 Jahren aufwärts. Und das finde ich nochmal wichtig, von der Grundhaltung von vornherein zu sehen. Welche Fragen können wir eigentlich stellen? Was verunsichert? Was bieten wir an, wenn wir was entziehen und so weiter? Das finde ich begleitet unsere Haltung, gerade auch im Unterricht. Okay, Gender in der Schule. Was sehr schön, schon im Raum, das brauche ich gar nichts mehr so zu sagen. Es geht um Differenzierung. Es geht nicht darum, Jungs sind so, Mädchen sind so, aber auch nicht Junge A, Junge Kollegium mit 10 oder so wäre jetzt so, sondern das sind Andeutungen, Heuristiken, mit denen wir Fragen stellen können an die Praxis. Aber es geht auch darum zu sagen, gleiche Partizipationschancen. Ich werde gleich mal sagen, dass es da sehr häufig gut ist. Trotz allem, bei allem, was wir verändert sehen können, gibt es auf einmal eine unglaubliche Starrheit im Geschlechterverhältnis. So, dass diese Spannung, sich gleichzeitig anzugucken, finde ich, ist die zweite große Kunst, nämlich Widersprüche aushalten zu können, mit den Ambivalenzen umgehen zu können, dass auf der einen Seite ganz viel möglich ist, aber auf der anderen Seite irgendwas auch ganz eng ist und vielleicht sogar enger wird. Lehrer und Lehrerinnen sagen ganz häufig so, also ich meine, alle, die lernen wollen, gleich. Also wenn die Schüler da sind und Lust haben, dann ist es doch egal, ob Junge oder Mädchen, ich mache meinen Unterricht, das ist eine gute Didaktik und das klappt dann schon. Einhaltung, das, was dagegen steht, ist, Mädchen lernen oder Mädchen sind grundsätzlich anders als Jungen und benötigen ganz andere Lernangebote. Also wir brauchen einen besonderen Französischunterricht für Jungen, weil die Französisch als schwule Sprache in Anführungsstrichen nicht so schnell annehmen können. Ist wirklich so, und dann relativ viele Jungen, als dann näselt man so, oder so schwuler Rap zum Beispiel, das ist echt irgendwie ganz immer Französisch. Das bedeutet aber auch, dass wir insgesamt prüfen, dass wir selber immer mit einer subjektiven Theorie in die Praxis gehen und diese subjektive Theorie bestimmt die Haltung zu Mädchen und Jungen, aber auch zu der Frage Unterricht und Schulalter. Ist relativ platt, gebe ich zu, aber ich finde es ein Trick der Wiederholung, um einfach deutlich zu machen, dass wir eben nicht voraussetzungsfrei in Unterricht, in Begleitung und so weiter gehen, sondern dass wir eben mit subjektiven Theorien kommen. Das heißt, wir kommen eigentlich gar nicht drum herum, uns auch mit der Frage auseinanderzusetzen, was verstehe ich unter Jungen oder Mädchen? Unterscheide ich wahrscheinlich nicht, wenn wie? Ja, meine Frage ist, wie lässt sich Haltung operationalisieren? Dafür habe ich so ein Schema, das lasse ich jetzt mal weg. Insgesamt ist es immer so eine Frage, Haltung, das taucht so auf, so immer wie, naja, man hat eine gute Haltung. Ich habe eine gute Haltung zum Klientel. Aber was ist eine gute Haltung im engeren Sinne? Ist das, eine gute Haltung ist irgendwie moralisch richtig sein? Also ich bin auf der richtigen Seite, weil ich bin gegen die Geschlechterhierarchie oder so. Oder ich bin auf der Seite der Mädchen, weil die haben es so schlecht in unserer Gesellschaft. Moralisch bin ich dann wertvoll. Bin ich vielleicht auch ein guter Mensch? Ich habe relativ viele Projekte gerade evaluiert in den letzten 2 Jahren und da kommt raus, dass viele Pädagogen in die Welt gehen, um die Welt zu retten. Ich spitze es mal so zu. Das kann ich von männlicher Seite wie von weiblicher Seite. So geht es auch relativ schlicht, aber ich glaube, dass vieles so funktioniert. Und dass wir uns hinterfragen müssen, sind wir wirklich besser, weil wir uns für Geschlechtergerechtigkeit einsetzen? Ist das der Motor, der da eine Rolle spielt? Muss ich also jeden Jungen, der sich sexistisch verhandelt, verurteilen, weil er ja den guten Mensch, den man gegen arbeitet? Oder jedes Mädchen, das sagt, ich gebe meinen Job sofort auf, wenn der Traumprinz kommt, haben mir mal meine Studierenden gesagt. Ich habe mal die jungen Frauen gefragt, wie ihr meint, wie sie sind. Da haben wirklich, glaube ich, die Hälfte der jungen Frauen wirklich schlau und gut beim Studieren dabei gesagt, wenn ich den richtigen finde, dann höre ich mit meinem Job auch auf. Ist das nicht verwerflich im Sinne von Emanzipation? Und ja, nicht mehr. Ich finde das sind so Fragen, weil wenn wir Haltung hinterfragen, meistens, was regt mich innerlich auf, was bin ich bereit durchgehen zu lassen, wo habe ich das Gefühl, da muss ich um die Gegend gehen, das kann ich nicht durchgehen lassen. Oder ist Haltung so ein Thema oder so weiter, Beziehung? Wir haben früher immer gesagt, Haltung statt Methode. Also es geht eigentlich um den Zugang selber und nicht um Methodisierung, was in Schulen wurde dann geklippert und so, mit viel festen, kleinen, engen Schritten und so. Das ist sicher auch auf eine Art sinnvoll. Die Haltung sagt aber noch was anderes. Sie sagt auch was darüber aus, in welcher Beziehung stehe ich zu meinem Klientel. Junge Arbeitsartikel zum Beispiel zur Schule, die ersten hießen so von Franz-Gerd Ottemeyers Glütz zum Beispiel, Jungen wollen Lehrer begreifen. Das heißt, es ging darum, Jungen suchen den Kontakt und die Beziehung zu Lehrern, nur leider sind die Lehrer meistens der Beziehung aus dem Weg genommen. Haben eher hinter einem Pult irgendwas besetzt, benotet und so weiter. Man hat gemerkt, in den ersten Jungenprojekten, dass viel dadurch schon gelöst werden kann, dass sich Lehrer in Kontakt und Beziehung zu Schülern begeben. Und ich meine, Lehrer jetzt wirklich im engeren Sinne mehr Mädchen. So ist auch eine Frage, ist natürlich genau das, was jetzt reizt, um mal zu sagen, ist es wirklich wichtig, weil Mädchen hat es ja vorhin so angefragt, ist es wichtig, dass im Grundschulbereich mehr Männer reingehen? Meine Erfahrung in der Praxis zeigt deutlich, Jungs suchen sich ganz deutlich an vielen Stellen Männer als Vorbilder und Bilder, aber wenn Jungs Probleme haben, gehen sie trotzdem eher zu den Lehrerinnen. Das wurde vorher auch schon, finde ich, sehr kompetent geantwortet darauf, in der Richtung, dass es an vielen Stellen mehr darum geht, bin ich als Mann in der Art und Weise reflektiert, dass ich mich den Jungs und auch Mädchen so weit anbieten kann als Ansprechpartner. Und das wäre eben tatsächlich die Frage. Okay, so viel vielleicht von einer grundsätzlichen Linie. Jetzt komme ich aber zu den kleinen Spitzen, die ich versprochen habe. Wie stehe ich zu aktuell geschlechtlich aufgeladenen Lebenswelten? Ich fange mal damit an. Es gibt also mittlerweile eine Durchsexualisierung des weiblichen Körpers bis in die jüngsten Jahre rein. Also es gibt schon die High Heels für Babys, weiblichen Geschlechts natürlich, die nicht laufen können. Also, na, bist du locker? Na, da sind sie. Wirklich in so einer kleinen Größe und so. Es ist wirklich unglaublich, wie früh das beginnt. Zugegeben, Sie ein bisschen profitieren jetzt, aber gehen Sie mal, jetzt ist bei Weihnachten, auch die Nicht-Christinnen werden das ein bisschen mitkriegen und da gibt es bei Karstadt, Kaufhof und wie sie alle heißen, Spielecken. Es ist unglaublich, wie stark die wieder polarisiert sind in Blau und Pink. Lilifee auf der einen Seite, Handwerksfrau auf der anderen Seite. Und da ist etwas, wenn man das Thema die letzten 20 Jahre verfolgt, was eher wieder rückläufig ist, als dass es anders werden würde. Also man kann für Mädchen ganz klar sagen, die Mode von Kleinkindern gleicht immer mehr der erwachsenen Frau. So, das ist jetzt weit weg von Schule. Ganz schnell in Schule reinholt, bedeutet das, ich habe gerade eine Schule begleitet, in der ein Mädchen leistungsmäßig im Übergang von Grundschule abgefallen ist, und zwar vor dem Hintergrund, dass sie keine Freundin in der Klasse gefunden hat, weil nämlich alle Mädchen, wirklich alle Mädchen in der Klasse, sich über Heidi Klum und ähnliche Dinge unterhalten und dieses Mädchen überhaupt keinen Bock hat auf DSDS und all diese Geschichten und steht auf einmal davor, die Jungs nehmen sie nicht an, weil sie sind immer Mädchen, zumindest vom äußeren biologischen Merkmal, wie auch immer. Aber für die Mädchen auch nicht okay, weil grün tragend und nicht pink. Auch eine interessante Kombination, wenn das Mädchen gefragt hat. Er hat gesagt, naja, blau wäre für Jungs, pink ist für Mädchen, was kann sie da machen? Die Wahl war grün. Also ganz kreative Lösung, aber es gibt keinen Platz dafür. Das ist das Problem in vielen Stellen. Kann man nochmal ein bisschen zuspitzen, schlaue Mädchen, dumme Jungs, ganz unheilvoll, sage ich gleich immer ein bisschen mehr dazu, ganz unheilvolle Diskussion führt für Mädchen zu ganz üblen Kapriolen, also wieder sich entschuldigen zu müssen, dass man leid, das Mädchen leistet und so weiter. Gibt es eine sehr schöne Stellungnahme von dir, die genau dazu. Männerangebote auf der anderen Seite, Computerspiele, kann man es erkennen, das ist 4, das ist so viel Blut in der Hand, falls man es nicht sieht. Auch so Männerangebote, leider auch oft so behandelt wie Computerspiele, müsste man am besten verbieten, vielleicht die Jungs dazu, aber scheint ja oben drüber so die Frage zu haben, männlich werden müssen, irgendwie da durchkommen und irgendwie in diesen Kategorien klarzukommen, selbst wenn ich das nicht will, muss ich klarkommen, wenn ich noch im Kindergarten rosa Flipflops anhabe, dann muss ich lernen, meine Grundschule sie auszuziehen oder wenigstens nur heimlich anzuziehen. Okay, was wir feststellen können statistisch, ist in fast allen Risikophänomenen, zumindest die der Externalisierung, also des Äußeren, sind Jungen häufiger vertreten als Mädchen. In der Schule sitzen leider Quote ganz eindeutig männlich. Förderschulen, Sonderschulen, letzten Dingen, Baden-Württemberg, auch Förderschulen, da kriegen alle bestimmte neue Namen. Das hier diese, uns heißt die Hauptschule übrigens jetzt Oberschulen. Förderschulen hier auch. Okay, Gender in der Schule. Die Frage ist also, wie stehe ich zu aktuellen geschlechtlich aufgeladenen Lebenswelten und was kann ich eben so durchlassen, was nicht. Für mich aber auch die Frage, wie und wie viel anders darf Mädchen oder eben darf Junge sein. Weil die Richtung, die ich schon immer wieder bekomme, ich mache es immer für die Jungen, ist so, ne, ich finde es ja gut, dass der weicher und einfühlsamer ist, aber nicht so, der könnte doch jetzt schwul. Ich habe nichts gegen Schwule, also ich kenne welche, die sind ganz nett und so, aber in der Gesellschaft, da könnte er auch Probleme haben. Also wieder so, immer was lerne ich dadurch? Ich lerne, eigentlich bin ich nicht okay, wie ich bin. Eine Alternative zu dem eigentlichen großen Korridor, der natürlich Varianten hat oder so, aber da kann ja nicht sein. Und für Mädchen genauso nicht. Prüfsteiger, echte Prüfsteiger. Also wir haben vorher Differenzierung und so weiter, ich mache jetzt trotzdem nochmal den Schnitt. Das kann man feststellen, es gibt in Niedersachsen Gymnasien, die haben nur noch 20% Jugendquote im Abi-Jahrgang, während sie in der 5. Klasse 50-50 sind. Also das gibt es. Es gibt deutlich bestimmte Schülerklasse, Mädchen machen bessere Schulleistungen, aber Verbleibstudien zeigen, Jungen erhalten trotzdem häufiger ihren Arbeitsplatz. Also man könnte zuspitzen, als Mädchen brauche ich schon eine 2, um die Lehrstelle zu kriegen, während als Junge 3,5 reicht. Aus der Praxis heraus habe ich so formuliert, jetzt kommt das noch. Die Frage ist, wie bereiten wir uns bzw. Sie in der Schule darauf vor, dass das so ist? Also die Mädchen funktionieren besser. Jetzt nicht mal so zu, machen die Dinge in der Schule besser. Fängt in der Grundschule an, die Jungs rollen durch die Gegend, die Mädchen dann ganz schnell dann auch relativ zu sitzen oder so. Ich habe gerade wieder eine Klasse begleitet in der zweiten und da waren die Mädchen so stolz, dass drei Mädchen es geschafft haben, nicht einmal rausgeflogen zu sein. Während bei den Jungs es so war, dass die in der ersten Woche fast alle schon einmal rausgeflogen. So, also relativ klares Bild. Hat zur Folge, jetzt kommt das, dass ich für Jungs formuliere, Jungen wollen nicht lernen, Jungen wollen können. Also dieser Weg, wirklich was zu lernen, langsam, Stück für Stück, das ist so ein bisschen das Motto, man macht Musikunterricht und dann haben sie meinetwegen eine Bassgitarre und können zwei Griffe, dann ist der erste Spruch, super, dann kann man Konzert geben. Ja, und das ist nicht abstrus, weil die Eltern von den Kindern, Lady in Black, von UIE, das war transponiert zwei Griffe, A-Moll, E-Moll, A-Dur und damit verdienen die heute auch Millionen. Also man kann mit wenig auch viel erzeugen. Das bedeutet zum Beispiel Französischunterricht, nehmen wir ihn trotzdem mal. Ich kann 50 Vokabeln, während die Mädchen 2000 können. Dann fahren wir nach Paris und es wird gesprochen. Und wer spricht? Die Jungs. Die schnattern und reden und zeigen. Das heißt, man kann mit 50 Worten locker durchkommen. Also, wozu soll ich dann noch lange lernen? In meiner Frage an Gymnasium haben die Jungs gesagt, sie lernen durchweg effektiver als Mädchen. Weil die Mädchen, die lernen 2 Monate und schaffen nur eine 2. Während wir fangen einen Abend vorher an, schaffen aber eine 4. Also ganz effektiv muss man sagen, ne? Ich komme doch durch, warum soll ich da nicht mehr tun? Der Hauptpunkt für mich ist aber, sie machen das deshalb, weil sie sich der mystifizierten Männerfantasien als den realen Männern orientieren. Und das ist meine Hauptantwort, auch warum ich glaube, dass mehr Männer in Kitas als bundesweites Projekt und ähnliche Dinge sinnvoll sind. Weil ganz häufig Männlichkeit gefüllt wird nach dem Motto, ich weiß nicht, was mein Papa macht, aber der ist total wichtig, der ist nämlich immer weg. Und Mama ist nervig, die ist immer zu Hause und so. Das ist mystifiziert, das funktioniert alles deshalb, weil ich sagen kann, meine Mama ist ein ganz toller, selbst Kinder von Fließbandarbeitern sind der Meinung, oder Jungs sind der Meinung, der Papa macht was ganz Tolles. So, das ist mystifiziert, warum soll ich dann selber lernen? Warum soll ich mich in Schule, auf Bildung einlassen, wenn ich doch, naja, relativ leicht auch sowas bekommen kann? Ich kann nicht mal. Auf der anderen Seite die Mädchen. Die Mädchen wollen lernen, also nehmen ja viele Schulangebote in der Linie an. Wie gesagt, alles immer von der Richtung her verstanden im Sinne von Tendenz und von Häufung. Also es gibt durchaus Mädchen, die es nicht, durchaus Jungs, die ganz super dabei sind, aber so von dieser Grundrichtung, um sie so nochmal genau zu nehmen. Mädchen wollen sich damit aber nicht zeigen. Das kann man wirklich deutlich zeigen bei Bewerbungstrainings, wie häufig Mädchen ihre Leistungen unter den Scheffel stellen. Viele Mädchen, die auch sagen, wenn ich zeige, wie schlau ich bin, kriege ich keinen Freund mehr. Ganz platt. So, das bedeutet, es kostet mich viel Mut, zu zeigen, dass ich was kann. Ich habe Mädchen in der Grundschule erlebt, schon in der dritten Klasse, die absichtlich im Fußball gegen die Jungs verloren haben, nur damit die nicht so gekränkt sind und so. Okay. Mädchen wollen lernen, Mädchen wollen sich damit aber nicht zeigen, weil sie zwar vielfältige Modelle kennen, die jedoch wenig gesellschaftlichen Einfluss besitzen. Auch da, finde ich, kann man eins sagen, was sich verändert hat. Die Mädchen sind älter, das ist seit Mitte 80er Jahre auch so befragt worden. Und auch Mädchenbefragung, für seitdem es in der Politik diese führenden Frauen gibt, seit Heidi Simonis bis Angela Merkel und so weiter, was wir im Moment haben, ist es ganz eindeutig so, dass sich mehr Mädchen in diesen Befragungen zur Lebens- und Berufsorientierung vorstellen können, Politikerin werden zu können. Das heißt, dadurch, dass es Modelle gibt, die sekundär real belohnt worden sind, so richtig, gibt es innere Optionen, das auch tun zu können. Und dementsprechend machen Girls Day auf dieser Seite insofern Sinn, dass ich Frauen erleben kann, die in Positionen sind, die ich mir vorher nicht vorstellen kann. Aber ich stelle eben auch fest, dass die Frauen, die in richtigen Leistungsfunktionen sind, auch oft wieder andersrum anfallen und bekommen uns gegenseitig mal stehen können. Politisch gesehen, wie viel wurde diskutiert, wie rum Frau Merkel fotografiert werden darf oder nicht, weil sie auf der einen Seite irgendwie irgendwie gewandt hat oder so. Und die hat den Fehler gemacht am Anfang, hat gedacht, ich bin schlaue Frau und bin Bundeskanzlerin, lass mich mal irgendwie fotografieren. Sie hat ganz schnell mit Medienberaterin gemerkt, nicht von links, weil da sieht sie unvorteilhaft aus. Also es ist ganz viel um das Aussehen geht und doch zu hinterfragen, ist sie denn noch eine Frau oder wer begegnet sich da eigentlich? Das sind so Kapriolen, wo sich die Frage stellt, ja, müssen wir das irgendwie kompensieren in der Schule? Also müssen wir Gegenwellen anbieten? Wir Mädchen also gerade zum Sport, zum ruckologischen Sport, Fußballboxen, Taekwondo oder so, und die Jungs eher zum Backen, Kochen, Kerzen gießen, ähnliche Dinge? Aber was ist, wenn sie es nicht wollen? Wenn die gar nicht irgendwie feminisiert werden wollen oder reflektiert werden wollen oder wie wie auch immer, sondern sie einfach sagen so, wieso ist das egal, mein Freund tut mich fotzen. Ich sage es mal so direkt, habe ich wirklich am Gymnasium einen Tag erlebt oder so, aber der liebt mich. Dann gibt es eine Variante, ich bin Fotze T-Shirt mit der Bildungsvariante, V durchgestrichen, F oben drüber und umgekehrt. Ja, also ist im Spiel mit diesen ganzen Dingen, wie gehe ich damit um, wenn das selbst präsentiert wird? Also habe ich vielleicht das wegzunehmen, bringe ich das in Reflexion oder sage ich eben bei uns in der Schule nicht solche Schimpfwörter? Ja. Dann bin ich beim Beispiel Lernberatung. Wenn man da wirklich genau guckt, was kann da die Folge daraus sein, heißt das für mich, dass es sich trotzdem lohnt, geschlechtstypisch zu gucken und dabei gleichzeitig sozusagen die Abweichung aus den Gruppen mit reinzunehmen. Ich glaube, dass es für Jungs an vielen Stellen, was ist so die Erfahrung, viel bringt, das Lernen zu lernen. Also dieses, dass es Spaß macht, dass es einem auch Glück geben kann, was zu verstehen, was zusammenzubringen. Das gibt es ja auch. Bei Musik ist es ganz einfach. Wenn man so einen Lauf zum Laufen, eine Melodie zum Laufen bekommt, hat, wie viel Glück das ist, das auch auszukosten sozusagen. Diese Lust, was man so zuspitzt, geht vielen Jungs verloren, weil sie sich das gar nicht gönnen, diesen Weg zu gehen. Deswegen finde ich, geht es viel um so Thema wie Lernspielberatung oder auch sowas, wie lerne ich überhaupt, wie kann ich Vokabeln lernen und so weiter. Und umgekehrt, auf der Mädchenseite eher dieses, ich zeige meine Kompetenzen und das ist dann noch was. Das also positiv darzustellen. Und wie gesagt, immer in dem so, dass das, was man den Mädchen dann selbst überhaupt sozusagen zukommen lässt, auch vielen Jungs hilft und genauso umgekehrt. Dass man die Lernberatung auch Mädchen hilft. Dritte Ebene unserer Haltung, wieso kriegt er 2 Euro mehr? Herzen, die du dich dran gewöhnst. Also ich brauche weniger gute Zensuren, um als Junge einen Job zu kriegen und dann verdiene ich dort mehr Geld. Das muss man sich nach wie vor klar machen. Das Deutsche, ich glaube 22% waren es jetzt. 22% verdienen Männer bei selber Qualifikation, selben Aufgaben und so weiter mehr. Da stellt sich doch schon auf der Jugendseite die Frage, warum soll ich mich besonders anstrengen? Und auf der Mädchenseite, wenn ich mich da anstrenge, dann muss ich hier doppelt gut sein oder dreimal gut sein. Und jetzt kommt sozusagen der letzte Stoß dabei. Also da ist es zum Beispiel, um diese Geschichtlichkeit mit der Konstruktion klar zu machen. Die haben sich nicht mal Mühe gemacht, andere Fotos zu machen, sondern einfach eins pink, eins blau und schon ist klar, wer die Mädchen ist. Dieses Thema schlaue Mädchen durch Jungs hat eine Folge. Meiner Meinung nach eine eindeutige Folge, nämlich zum Beispiel, dass der gute Kollege in Winden mit seinem Amoklauf sich eindeutig gerecht hat. Und zwar das LKA hier in Brandenburg hat offensichtlich auch recherchiert, dass der in seinen Chatforen 3 Wochen vorher immer sowas reingeschrieben hat, wie die Mädchen kriegen alles, diese Schule ist so ungerecht, ich stehe nur doof da, wir sind die sozialen Krüppel, aber die kriegen alles, Punkt, Punkt, Punkt. Wenn man sich das anguckt, der hat komplett gezielt nur Mädchen abgeknallt. Dummerweise saß einmal ein Junge in der Schussbahn und eben den Lehrer. Das wurde so gar nicht weiter reflektiert, aber das muss man sich klar machen, dass das ein moralistischer Akt auch gegen Mädchen ist. Das heißt, diese ganze ideologische Aufladung von Bildungskatastrophe Jungen und die sozialen Krüppel und so, ist nicht nur für die Mädchen schlecht, sondern es ist auch für die Jungen schlecht. Oder umgekehrt, es ist nicht nur für die Jungen schlecht, sondern auch für die Mädchen schlecht. Und das ist so eine typisch erwachsene, aufgeladene, polarisierte Geschichte, die in den Medien eben sehr rausgefahren wird. Und ich finde, es ist wichtig, im Sinne unserer Haltung davon Abstand zu nehmen, sondern genauer hinzugucken. Weil es sind nicht alle Jungs, die scheitern. Und dazu hilft es auch Kategorien, oder zumindest darüber nachzudenken, welche Kategorien finden wir, welche Jungs fallen wirklich runter. Ganz schlimm dann zum Beispiel die Shell-Studie, die vorletzte. Da stand dann Mädchen auf der Überholspur. Sie in Baden-Württemberg erinnern sich zum Beispiel dieser BMW-Fahrer, der die Frau im Tod getrieben hat. Immer hinten drauf, Überholspur. Was für ein fieses Bild das ist. Diese fiesen Mädchen, die sich jetzt auf einmal alles nehmen. Und dann sind die auch noch bildungserfolgreicher als du. Also, das ist die völlig falsche Aufgabe der Diskussion. Und sie hat unproduktive Folgen. Und ich finde, es ist eine Frage von Verwaltung, können wir die auch ein Stück relativieren. Leiter ist weiblich, das hat man vorhin von Herrn schon überspringen. Was hat das wirklich für eine Bedeutung? Ich finde, da müssen wir ganz genau angucken. Ich glaube, dass es schon ein Nachteil ist für Jungs wie Mädchen, dass sie Männer sehr wenig in reproduktiven Rollen sehen. Sie sehen es auch, heute kocht der Chef selbst am Sonntag. Aber das nervige Nudelkochen am Montag, das macht wieder Mama. Das ist ein Bild. Das teilt die Polarität von Anfang an auf in einer Art und Weise, die nicht produktiv ist. So, und jetzt kommt die große Anfrage. In Neukölln gab es ein Mädchenzentrum, in dem Mädchen ganz häufige Übergriffe erfahren haben auf dem Weg zum Mädchenzentrum. Die Mädchen haben eine Postkarte gemacht, ich weiß nicht, ob man es erkennt. Die haben sowas gesagt wie, also die haben alle eine Knarre in der Hand und dann gesagt, so, Vergewaltiger, kommt ihr zu uns, wir knallen euch ab. Dieses Mädchenzentrum hat die Androhung der Einstellung Beförderung erhalten, weil Gewalttätigkeit nichts mit Jugendarbeit zu tun hat. So, Mädchen sagen, wir lernen uns jetzt weiter, die Kolleginnen von dem Mädchenzentrum haben gesagt, seitdem es diese Karte gab, seitdem das Signal rausging, sind die Übergriffe gegen Null gegangen. So, klarer Effekt. Trotzdem wurde gesagt, diese Karte muss raus und das Mädchenzentrum war auch schlau genug, die Karte aus dem Rennen zu nehmen, gibt es nirgends mehr. Ich habe es genug die Zeitseite, wir darf ich zitieren. Ansonsten ist es überall raus, das geht nicht. Das ist schon mal interessant. Man kann darüber diskutieren, ob man in der Jugendarbeit eine Präsentation mit Waffengewalt und so weiter darstellen kann. Was ich interessant finde, ist, dass im selben Stadtteil ein Jugendprojekt stattfindet mit Gangster-Rap, wo es nur um Gewalt geht. Und dem ist das alles normal gewesen. Da war das eine tolle Ausdrucksform, dass die arabischen Jungs, dann kommt die Kulturalisierung dazu, sich doch toll darstellen können. Und haben wirklich einen Rap gedreht, in dem ebenfalls Waffen direkt ins Ohr kamen. Also könnte man sagen, wenn Mädchen etwas tun, was die Jungs auch tun, ist das meistens moralisch verwerflich. Und das ist eine Erfahrung des Grundschulprojekts, ganz deutlich, dass die meisten Lehrer, wenn sie so offen waren, wirklich gesagt haben, wenn die Mädchen sich bis aufs Blut prügeln, die müssten es doch besser wissen. Das heißt, es wurde moralisch anders eingeordnet als das der Jungen. Und das macht man aber deutlich, warum es so wichtig ist, auf diese Seite der Haltung zu gucken. Ich könnte auch sagen, Mädchen, die sich so gewalttätig zeigen, gehen einen Emanzipationsschritt. Sie machen das, was sonst nur Jungs erlaubt wird. Ob das sozial funktional noch toll ist, ist eine zweite Frage, über die können wir nachdenken. Aber man könnte es erstmal aufgreifen im Sinne von einem Emanzipationsschritt. Die Frage ist, bin ich bereit, diesen Schritt aufzunehmen oder nicht? Was ist, wenn das erste Mädchen in der Grundschulklasse rausfliegt, weil sie so viel gestört hat? Ist das ein Emanzipationsschritt oder eine Nervensäge? An dieser Stelle, finde ich, macht sich deutlich, wie ich mit Haltung umgehe. Also alles so Prüfsteine der professionellen Haltung. Und die Frage ist, was bewirkt meine persönliche Einschätzung? Was wirkt mein Anspruch? Ich sage, ich gestehe das zu, ich gestehe es nicht zu. Und ich behaupte, dass die Gestaltungsmacht ziemlich hoch ist, weil wir eben Dinge produzieren oder nicht produzieren. Ein Beispiel kurz zur Assoziation. Sind das deutsche Jugendliche? Ne? Ja? Ja, nein. So, wenn die beiden jetzt hier durch die... Was sagt Oma Pippenrick in der Fußgängerzone, wenn sie die beiden sieht? Sagt sie. Genau. Die Frage ist, wozu ist das wichtig? Der Punkt ist, sie müssen sich immer dazu positionieren. Ich bringe es sozusagen auf eine andere Kategorie. Ich frage mich natürlich an dieser Stelle, und das ist, denke ich, das, wie unsere Fragerichtung geht, was man ihre Selbstdefinition sagen. Wenn Sie sagen, Sie sind deutsch, dann kann man trotzdem raten, dass Sie vielleicht bei uns durchkommen, aber im Sportverein schon nicht mehr. So, was mache ich also mit so einer Fragestellung? Noch stärker ist, ich habe dieses Bild Lehrer und Lehrerin vorgelegt und mal einfach gefragt, was ist das Problem in der Situation? Dann stellt sich nämlich die Frage, jetzt haben wir das nicht. Das Problem, da steht eigentlich, welcher ist mehr bildungserfolgreich? Und da wurde ganz klar gesagt, ja, sie ist wahrscheinlich gut angepasst und kann den Unterricht gut folgen, darf von zu Hause wahrscheinlich nicht, aber macht das total gut, während er eigentlich nichts kann, aber weil sie ihm hilft, kommt er durch. Und man kann sich solche Geschichten vorstellen. Das ist wie mit dieser Zensurengebung mit den Namen. Ne? Also man kann sich so Kevin vorstellen. Ne? Also, das ist einfach so. Deswegen funktionieren solche Klischees ja, weil diese Bilder irgendwo auf die Realität treffen. Die Frage ist, wie kommen wir, wenn wir professionell begleiten, mit einer professionellen Haltung aus diesem Konstruktionsfall wieder raus? Für mich ist aber wichtig, Nummer eins mitzunehmen, nie spiegeln wir so wie im Unterricht miteinander. Also das, was wir behaupten, was Jungs und Mädchen sind, sagt eigentlich viel mehr, wie wir als Junge und Mädchen aufgewachsen sind und was wir jetzt als Erwachsene bereit sind, wahrzunehmen oder nicht wahrzunehmen. So, jetzt komme ich zu drei, vier Beispielen, die etwas verbinden. Ich hatte gesagt, Intersektionalität ist eher meine Linie. Ich behaupte auch, dass es eben nicht Ausschlusskategorie männlich-weiblich ist, sondern dass sie oft zum Beispiel religiös oder kulturell oder traditionell modern aufgeladen ist. Also dass noch andere Kategorien dazukommen, die das zuspitzen. Mein Lieblingsbeispiel ist auch schon ein bisschen älter, ehrlich gesagt, aber es ist mir öfter noch in anderen Namen begegnet. Igor in der Göttinger Bildungsbürgerlichen Schule schreibt im Deutschunterricht nur 1 und 2. Macht mir erstmal super. Junge, Gedichte schreiben und so, klappt alles. So, was da passiert an dieser Stelle ist, es gibt ein wohlgemeintes Übersehen. Nämlich bei Igor wurde gesagt, endlich mal ein Junge, der gute Zensuren in Deutsch schreibt. Das Problem ist, dass Igor sich das erkauft hat. Wir haben Igor gefragt und wir haben ihm einen Vokabeltest gegeben. Der konnte 50% der deutschen Vokabeln. 50%. Wie schreibt man in der 9. und 10. Klasse 1 und 2, wenn man nur 50% der Deutschkenntnisse hat? geht ganz einfach. Im Unterricht sitzt man da und nickt immer und guckt, dass man alles versteht. Also gibt der Eindrucksteuerung immer das Gefühl, ich bin dabei, sodass die Lehrerin das Gefühl hat, der Lehrer das Gefühl hat, Mensch, der ist immer gut und so. Und wer schon mal im Ausland war und die Sprache so ungefähr kann, kennt das, man braucht jedes dritte Wort, interpoliert den Sinn, gibt die Antwort in so einem gewissen Korridor und es geht schon. Das Problem ist, dass Igor immer zur Schule gegangen ist, mit der Angst aufzufallen. Dass er immer mit dem reingegangen ist, irgendwie liegt auch nicht richtig und so was internalisiert hat, als Selbstbild, ich bin so ein bisschen immer neben der Spur, immer ein bisschen falsch. Was war die Folge daraus? Was war die Maßnahme an der Schule, schulischer Art? Wir haben einen deutschen Nachhilfeunterricht im Sinne von Vokabeltraining für einen Jungen gegeben, der in der 9. und 10. Klasse 1 und 2 schreibt. Also klingt paradox. Und trotzdem war es, wir haben ihn ein Jahr später befragt und hat gesagt, er ist viel wohler zur Schule gegangen, weil er das Gefühl hat, es ist transparenter, was er eigentlich wirklich ist oder nicht ist. Der hat weiter 1 und 2 geschrieben, aber hat seine Deutschkenntnisse aufgefahren. Sondern es bedeutet aus wohlmeinender Perspektive, dass ich mich als Lehrer und Lehrerin freue, dass du endlich ein Junge, der wirklich Gedicht vorgelesen, ne, dass der wirklich in diesen Deutschunterricht reingeht, wo alle anderen Jungs irgendwie eher blockieren, boykottieren, wie auch immer, übersieht, dass dahinter trotzdem etwas steht, wo, naja, wo Förderbedarf notwendig ist. Sehr gut. Zweite Beispiel, Computerspiele und Sprache. Das ist auch so mein Lieblingsbeispiel, weil ich mal so ein längeres Modellprojekt gemacht habe, für das Bundeslehrerin bei uns zum Thema Jungen und Computerspiele. Nachfolge dann mit Studierenden zusammen noch bei den Mädchen. Und zwar Jungs und Mädchen schreiben nur 5 und 6 im Unterricht von Englisch und Deutsch. Spielen viel Computer, Mädchen viel Sims und so, Jungs und viel Counter-Strike. Und sie schaffen es auf einer französischen Seite, sich einen Mod runterzuladen, in dem zum Beispiel bei Counter-Strike nur so ein 50 Cent, also ein Rapper, einfach rüberläuft, in französischer Sprache programmiert, die Anleitung in Französisch und sie schaffen es, das irgendwie zu dekodieren und reinzukriegen. Da stelle ich mir schon die Frage, was macht Schule falsch, dass diese Sprachkompetenz nicht genutzt wird? Und sei es auch über Google Fisch und sonst wie übersetzt, sie haben es trotzdem möglich, das zu dekodieren und wieder zu entkodieren. Und da finde ich, ist so eine Frage, bin ich bereit, die Lebenswelt der Jungs und Mädchen mit aufzunehmen, mit reinzuholen. Und die sind oft sehr geschlechtstypisch und gerade das Thema Computerspiel hat oft was damit zu tun, auch diese Jungs, die müssen sie immer spielen. Und das ernsthafter mit ins Boot zu holen, das ist meiner Meinung nach eine Frage von, naja, habe ich die Haltung, die Ressourcen der Jungs und Mädchen wirklich aufzunehmen, auch wenn sie mich befremden. Das ist immer so das typische, was in letzter Zeit ganz viele gegen seitdem Heidi Klum sich da auch so ein bisschen breiter macht im Fernsehen und so, dass es da ganz viele so Casting-Shows und ähnliche Dinge gibt und so. Und da ist mir an mehreren Stellen begegnet, dass in der Schule moniert worden ist, Menschen, die Mädchen, die können sich gar nicht zeigen. Nach dem Motto, das ich eben beschrieben habe, eigentlich können sie das, trauen sich nicht zu zeigen. So, jetzt haben sie es geschafft, in so einer Nachmittagsshow auf so einem Laufsteg lang zu gehen, sich zu präsentieren und so weiter, sagen die Lehrer und Lehrerinnen an dieser Stelle, ja, aber das ist, sich da so sexistisch dahinzustellen, das ist gar nichts wert. Das macht das deutlich. Warum kann ich das nicht aufnehmen? Ich frustriert es auch, ehrlich gesagt, dass alles immer um Körper geht. Ich habe auch 3 Töchter und merke, die damit immer wieder konfrontiert sind und merke, ich bin parteilich woanders. Aber wenn diese Mädchen in dieser Lebenswelt etwas gefunden haben, um sich zu präsentieren, stellt sich die Frage, wie könnte ich die Kompetenz in den Unterricht retten? Oder dafür nutzen? Nur noch ein Beispiel mit dem Französisch und Jung, um da einfach nochmal zu sagen, wie leicht das aktivierbar ist. Das haben wir in mehreren Gymnasien gemacht, weil ich bin so ein bisschen frankophil und deswegen da mit so ein paar Projekten und so. Und da ging es wirklich darum, warum gehen die Jungen ungern in Französisch Unterricht, wo es so eine tolle Sprache ist und man so toll viele Dinge damit tun kann oder so. Und die Frage, warum lernen die das nicht, was könnte man tun? Und das ist wirklich schlicht, jetzt wird es echt platt. Und zwar haben wir dann gesagt, dann sollen sie doch mal die französischen Vokabeln und Grammatik an den napoleonischen Feldzügen deutlich machen. Das ist wirklich so platt, die haben wirklich zu 3/4 gelernt. Die hatten Lust, sich die Geschichten über Napoleon im Osten und so weiter durchzulesen, haben selber Vokabeln recherchiert und so weiter. Das heißt, nimmt man die Bedürfnislagen der Jungs und Mädchen mit rein, sind an vielen Stellen Effekte möglich, die man vorher gedacht hat, das ist doch viel zu platt, so kann es doch nicht gehen. Und es waren nicht alles irgendwelche, die, keine Ahnung, alle militant werden oder Gewalt verherrlichend werden oder so, sondern einfach nur Interesse an diesem Lebensfeld. Achso, das ist auch nochmal so ein schönes Beispiel, auch nochmal ein junges Beispiel. Ein Gymnasium kommt nach dem Unterricht, kommt der Schüler zum Lehrer und sagt, ey Alter, war dein Unterricht geil heute. Okay, die hatten Schulverweisunterricht, also nicht ein Verweis, sondern ein Eintragunterricht, ne? Weil der Lehrer gesagt hat, haben Sie gesehen, wie meine Kollegen geguckt haben? Also ich habe ja meine Schüler gar nicht unter Kontrolle. also ganz viele Chancen vergeben. Und man hätte ja auch darauf reagieren können im Sinne von, ja, ist ja schön, dass dir mein Unterricht gefallen hat, aber vielleicht könntest du es mir in einer Sprache mitteilen, die für uns beide angemessen ist. Schon wäre man im Soll. Und derzeit überspringe ich mal das mit der Intersektionalität, obwohl eine mal vielleicht noch machen. Wenn wir jetzt diese Klasse angucken, das ist eine ostdeutsche Klasse. Betont das nochmal so ein bisschen Magdeburg, auch Aufladung und so, rechte Extreme relativ aufgeladen und so. Ich würde mal die Frage stellen, wen sehen Sie? Und das ja. Was sehen Sie? Wen sehen Sie? Könnte man mir die Frage stellen, Sie sind Deutsche, was ist das nochmal? Sehen Sie noch?
Sehen den Flow.
Aha.
Die Mädchen mal jetzt.
Genau, Mädchen links, nun rechts. Ne? Das ist aus der Natur, die heißt auch Mädchen nach innen, gehen nach rechts, alte Lehrmethode. Die eine Frage ist natürlich, sind sie deutsche Jugendliche? Waren wir eben schon mal so ein Stück dran? Schwierig, muss man mal gucken. Jetzt aber die Frage, sind das weiße deutsche Jugendliche?
Nee.
Nicht alle? Ich meine alle. Weiße deutsche Jugendliche? Okay. Sehr anscheinend, also, wir können jetzt sagen, die selber haben gesagt, sie sind alle weiß. Auch das Mädchen vorne, wo wahrscheinlich die meisten jetzt ins Stutzen kommen, ist die wirklich weiß. Also pädagogisch ist es einfach, man geht vor den Spiegel und sagt, guck mal bei mir, guck mal bei dir, ist die wirklich weiß. Nein, natürlich nicht. Sondern die Frage ist, wie übersetze ich das, was da jetzt präsentiert wird? Und da bin ich sozusagen im Kern dessen, was unsere Fragen gleichen ausmachen kann. Wenn die sagen weiß, dann muss man wirklich hyperventilieren. Wer interkulturelle Forschung hinter sich hat, kennt Phil Cohn, weiß 70er Jahre, Hooligan-Forschung in England, weiß, der schwarze Spieler, der in meiner Mannschaft spielt, ist weiß. Sobald er wechselt zur Gegenduschen, wird er schwarz. Das heißt, weiß ist nicht unbedingt ein Hautfarbenkriterium, sondern was von drinnen mächtig oben stehen und schwarz heißt draußen sein. Das heißt, diese Gruppe als Hingeküche, die beiden, der von oben so runter guckt, auch noch selbst bekennender Rechtsextremer, zu der Zeit zumindest, schon ein älteres Bild, ist sogar liiert mit dieser schwarzen Frau. Sie sind beide weiß. So, das war jetzt Magdeburg, das ist jetzt weit von hier, da müssen wir noch dazu sagen, es gibt so eine Rivalitätsstadt, die heißt Halle, es gibt auch so eine Stelle, wo es genau dazwischen ist, und dann wird gefragt, was ist denn, wenn ihr nach Halle geht? Ja, nee, da kann sie nicht mitkommen. Ja, aber wieso nicht, ist doch auch weiß. Naja, nee, sie ist ja nicht so richtig weiß. Also, mit anderen Worten, sie haben ein Konglomerat gefunden, das Ganze für sich zu vereinen. Da jetzt mit der Kategorisierung reinzugehen, schwarz und weiß, ist sehr kompliziert, weil wir andere Kriterien haben bei der Betrachtung als sie ihrer Selbstdefinition. Und ich finde, dass Schule lernen müsste, die Selbstdefinition der Schüler und Schülerinnen zuzulassen. Und dann werde ich sie als Kategorisierung und diese Stimmen. Ja, das überspringe ich jetzt mal. Da kann man verschiedene Dinge angucken, intersektionelle Art. Das habe ich schon geschaut, aber das erspare ich Ihnen. Ich komme schon zum Ende sozusagen, um nochmal so die Grundperspektiven, auf die ich gehen würde, so zu benennen, die Frageweise ist die Hinweise für die Ausbildung, auch in der Hochschule. Ich finde, dass man Lehrer und Lehrerinnen sehr unvorbereitet oder Ausbildungskandidaten sehr unvorbereitet in die Praxis geht. Also man hat viele gute Ideen, schöne kreative Methoden und so weiter, aber es wird nicht vorbereitet auf die totale Grenze, die an manchen Stellen entsteht. Zum Beispiel Lehrerkollegen, die zerstritten sind bis zum geht nicht mehr. Dann kommt eine junge Kollegin da rein und weiß nicht, soll ich ins linke Lehrerzimmer oder ins rechte. Oder ich versuche, die Eltern zum Elternabend zu bekommen. Es kommt auch ein Elternteil, und das ist der Kollege. So. Das war sozusagen. Also ich komme an bestimmte Dinge nicht ran. Ich glaube, das Ausbildung, das stärker als Realität mit reinholen muss, welche Grenzen da sind. Und gerade was sexistische Präsentationen sind, gesagt, auf den Schulen. Da komme ich rein, bin wohlwollend dekonstruktiv geschult, bin gewohnt, alles in den Unterstrich zu sprechen, mit Regeln aber auch, gegen aber auf einmal völlig gewalttätige Jungs und Mädchen. Was mache ich damit, außer Vorteil? Und da glaube ich, dass es im Sinne von Prophylaxe, auch von Burnout-Prophylaxe übrigens, da sinnvoll wäre, das realistisch in Ausbildung reinzunehmen. Das Studium sollte Raum zur Förderung kreativer Lösungen geben. Was für mich bedeutet, einerseits Festigung persönlicher Haltung, andererseits Räumdistanz. Ich sage es nochmal so hart: Ich habe den Eindruck, in ganz vielen Evaluationen von Schulen, dass Lehrer und Lehrerinnen sich so persönlich getroffen fühlen, durch zum Beispiel Leistungsverweigerung. Das hat was zu tun von nicht genügend persönliches Standing zu haben. Auch in dieser Rolle, allein in unserer Schulklasse. Immer alleine vor. Ich glaube, das vorher eingeübt werden müsste, diese Rolle auszuhalten. Und das beides geschlechtsneutral, da würde ich immer sagen, es gilt für Jungs und Mädchen, für Männer und Frauen gleich, trotzdem in Bezug zu geschlechtstypischen Situationskurs. Und ich sage es trotzdem, was taucht das vorher noch so auf? Ich glaube, dass es nach wie vor die Tendenz gibt, dass Frauen die Konflikte auch ein Stück versuchen zu harmonisieren. Und dass es durchweg noch die Tendenz gibt, dass Männer sich den Konflikten entziehen. Und das macht nicht jeder gleich, da gibt es Leute, die dagegen arbeiten können, aber das genau zu reflektieren, was bin ich eigentlich für ein Typ? Weiche ich eigentlich den Beziehungskonflikten aus? Wie in der klassischen Beziehungsarbeit der Beziehung mache ich das natürlich auch als Mann? Oder als Mutter die Versorgung unserer Ordnung und so weiter? In Grundschule ist das ganz deutlich, finde ich. Aber das ist nur als kleine Hinweise. Also dann, was wir in Lehrern übrigens mittlerweile machen, sind Gender-Trainings mit diesem Teil. Ja, da kommt auch uralte Begriffe zurück, nach unserem Moment. Soziologische Fantasien, nämlich wenn ich was einmal prinzipiell erfahren habe, mir auch insgesamt vorstellen zu können. Ich glaube, viele junge Lehrer und Lehrerinnen sind so fassungslos, was in dieser Welt alles sein kann. So, also was für Beziehungen da möglich sind, was für Geschlechterverhältnisse möglich sind. Und dazu braucht man ein Stück Selbsterfahrung, eine soziologische Fantasie im Sinne von sich vorzustellen, welche Gruppen haben welche Chancen. Ich mache mal ein Beispiel deutlich. Elternberatung und man sieht genau die Frau aus grün und blau schlagen. Man weiß genau, was das denn macht. So, jetzt hat man die Frau in der Beratung, und dann sagt die Frau, und dann sagt die Lehrerin, wir gehen jetzt ins Mädchenzentrum oder Frauenzentrum und müssen da raus aus der Familie. Die Frau sagt aber, nee, das ist der einzige Mann, der mich jeden liebt hat. Bei dem will ich bleiben. Gut, der schlägt mich, habe ich aber auch verdient, weil ich das Essen kriege ich wirklich nicht so eben wie er so macht. So, dann stehe ich davor. Das ist ein bisschen klischeehaft zugespitzt, aber es ist das, was uns nicht selten in der Praxis wirklich begegnet. Dann steht man davor, das mache ich mit so einer Realität, halte ich das aus, was das passiert? Oder hole ich mir Unterstützung? Und da glaube ich, kann ausdrücklich sehr viel tun, zu gucken, welche Realitäten können uns wirklich begegnen und wie gehen wir damit hin. Oder Grundschule, Versorgungsaspekt, kennen die meisten bestimmt als Thema. Die Kinder kommen wirklich nicht versorgt in die Schule. Wie geht man mit solchen Realitäten um? Nicht mit so einer Mittelschichtsblauäugigkeit, sondern mit dem Reingehen, was macht das Familiensystem? Genderfacts sollten gesammelt werden, aber das haben wir vorhin eigentlich schon alles gehabt, finde ich trotzdem noch für mich zusammengefasst. Ich finde, Genderfacts sollten wir weiterhin sammeln. Wir sollten auf diese Geschlechtsspezifität im Sinne von Typik weiter gucken, aber auch gleichzeitig sie zu relativieren. Also, schönes Motto, alles bleibt anders. Für Kompetenz heißt das für mich, so die Hinweise darauf, Genderkompetenz im Schulalltag bedeutet schon, Wissen weiterzubringen. Ich glaube, es ist schon gut, das Wissen zu sammeln, auch im Sinne dieser Kategorien und so weiter, glaube ich schon, dass es hilfreich ist, Heuristiken zu entwickeln, aber gleichzeitig zu hinterfragen, wie groß ist die Reichweite? Was habe ich wirklich zu hinterfragen? Das haben wir sehr schön nicht betont. Ich freue mich immer, wenn man eine wissenschaftliche Seite das genau benennt, wie ist die Reichweite? Man kann Wahrscheinlichkeiten benennen und die können uns helfen. Dann kann man wieder was mit anfangen. Nur wenn so behauptet wird auf einmal, jetzt gibt es diese jungen Typen oder die Mädchentypen und dann habe ich gleich die Methode dazu. Das klingt ein bisschen platt, aber wir haben in Hannover zum Beispiel eine Broschüre, die wirklich über das Jugendamt rausgegeben ist, in der werden 5 türkische Jungtypen aufgetragen. Und für jeden türkischen Jungtypen hat man natürlich eine Pädagogik als Antwort. Nur ein Beispiel. Der eine Typ ist Kulturzerrissenheit. Also Eltern traditionell, natürlich gewalttätig, klar. Und die Deutschen modern und aufgeschlossen emanzipatorisch und so. Was ist der Junge? Der ist zerrissen, Kulturzerrissen. Was braucht er? Identitätsarbeit. Also kriegt der Kurse zur Identitätsfindung. Das ist wirklich veröffentlicht. Das Jugendamt freut sich, weil man endlich weiß, was man mit diesen türkischen Jungs macht. Also merkt schon, also das ist nicht so weit weg von, wenn man es auch selbst zuspitzt, von dem, was möglich ist. Also geht es für mich um Differenzierung, Differenzfixierung und Differenzblindheit und irgendwo so dazwischen. Das, was ich brauche, was für Lehrer und Lehrerinnen, die jetzt schon arbeiten, schwer ist, aber für die, die in der Ausbildung sind, eigentlich leicht ist, das langsam zu erlernen, heißt, Genderkompetenz bedeutet für mich auch, in Settings switchen zu können. Weil wir Gestaltungsmacht haben und wir können dadurch dann mal in Frage stellen. Ich mache mal ein Beispiel, Grundschule. Erste Woche kristallisiert sich's raus, türkischer Mädchentisch, deutscher Mädchentisch, türkischer Jugendtisch, deutscher Jugendtisch. Die Türken sind gar nicht alle Türken, aber die hauen sich als Schwarzköpfe raus, wie die Mädchen auch. Auch und eben getrennt, junge Mädchen getrennt und kulturell getrennt. So, die Lehrerinnen haben dabei gesagt, da kann ich nichts machen, das haben die selber gewählt. Und das ist Quatsch. Wir sind reingegangen, haben gegenstrukturiert, haben gesagt, jetzt machen wir ganz platt eine Geschlechterquotierung. Ein Junge, ein Mädchen, ein Junge, ein Mädchen. Geht fast in diese Richtung, 2 Leute links und rechts dazwischen, die aber gemischt. Was hat das zur Folge? Das hat zur Folge, dass ich mich als Angelika und Achmed auseinandersetze. Und das Aisha und Stefan auch miteinander reden. So, das heißt, es entstehen ganz neue Beziehungen. Wirklich nach 2 Wochen war das Prinzip raus. Und was viele Schulen wirklich machen, das haben die Schulen durchgesetzt, jetzt 2 Jahre damit ausprobiert, in diesem Setting von wer sitzt bei wem zu spielen. Einmal zu mischen, einmal wirklich zu quotieren, einmal vorzubestimmen, einmal sie selber wählen zu lassen und dann zu gucken, was für Bezüge, für Beziehungen, für Lernkultur bestehen muss. Das heißt, das ist auch für das Geschlechterthema, aber auch für das Kulturthema, eigentlich für sämtliche Segregation und Inklusion sehr sinnvoll. Dann finde ich es wichtig, dass ich vorhin für das Beispiel mit dem Alter schon gesagt habe, diesen Codewechsel mitzugehen. Die Frage ist, wann kann ich in welcher Sprache wie reingehen? Und da kommt so eine Schwierigkeit für Schule dazu. Ich würde sagen, die einzige Institution in Deutschland als Institution, die lernresistent ist, das ist die Schule. Ich finde, es ist wirklich so, alle möglichen Formen in der Gesellschaft haben sich verändert, aber Schule ist sowas von Stahl, das ist das deutsche System. Da fragt man sich, ist das ganz gemeint oder ist das ein Schildbürgerstreicher? Okay. Ist erstmal so, wenn ich es übertragen würde, würde ich sagen, Schule wäre, ich weiß jetzt hypothetisch, aber sagen wir mal, Schule wäre eine lernende Institution. Dann könnte sie auch die Lernform variieren. Zum Beispiel sagen, bei Medien wird es ganz deutlich, bei Medien muss ich vielleicht als Lehrer oder Lehrerin nicht mehr der Beibringende sein, der Didakt, die Didaktin, sondern vielleicht die Moderatorin. Ich hole die Kompetenzen der Kids, lasse sie erklären. Und das haben wir gerade bei Notebook-Schulen ganz deutlich gemerkt, wenn man mit Schülern und Schülerinnen da Verantwortung gibt, gehen auf einmal ganz andere Verhältnisse. Damit werde ich als Lehrer und Lehrerin nicht überflüssig, aber ich verliere so diese Rolle des immer Rechthabenden, immer Umstehenden und so weiter. Und das finde ich auch was mit Lehrerin zu tun. Und das ist geschlechtstypisch aufgeladen. Schule sollte die geschlechtstypischen Lebenswelten nutzen, finde ich. So abstoßend, wie sie erstmal wurden. Das macht vielen Lehrern in der Praxis und vielen Lehrerinnen in der Praxis ganz große Probleme, zum Beispiel Ballerspiele mit dem Unterricht zu machen. Oder eben dieses sexualisierte Aufrätseln als etwas Positives zu kommentieren. Nur noch 2 Punkte, dann bin ich durch. Genderkompetenz bedeutet eine wachsende Bewusstheit über die Wirkmächtigkeit, Eigengeschlechtlichkeit und ihres Erlebens. Und ich finde, dass man das deutlich machen muss, es gibt an bestimmten Stellen geschlechtstypische Grenzen. Und das fängt so an bei solchen Geschichten wie, dass ich als 14-jähriger Junge sehr viele Schwierigkeiten möglicherweise damit habe, wenn ich zumindest eine bestimmte Identifikation mit Männlichkeit habe, mir von Frauen bestimmte Dinge vorschreiben zu lassen. Dieses Kippen von, ich versuche die Autorität anzugraben, bis auf ich fühle mich beschämt, ist relativ schwierig. Genauso umgekehrt ist das, was Männer dann mit den Jungs an vielen Stellen haben, sehr durch konkurrente Situationen aufgeladen, dass die Jungs sehr in Konkurrenz mit den männlichen Lehrern gehen und dass diese Linien in so einen männlichen Machtkampf zu gehen, relativ naheliegend sind. Da gibt es geschlechtstypische Anfragen, die erstmal, die zwar überwunden werden können, aber ich bin ganz sicher, die aber im Alltag an vielen Stellen wirklich schwierig sind. Weil wenn ich als Mann vor der Klasse stehe und werde immer wieder männlicher Konkurrenz angegangen, werde ich möglicherweise dazu trainieren, irgendwann muss ich die Flügel im Boden graben und dann das Kind laut. Es haben mir ganz viele Lehrer geschrieben, dass sie schockiert waren, wie laut und aggressiv sie Schüler anschreien konnten. In so ein System gekommen von, ich bin als Junge schon nicht gegen die anderen Jungen angekommen, wird sozusagen getriggert in der Richtung, der von dem, dass ich mir das nicht, ich kann das auch mal, das war einfach der Junge, aber als der Jungs vor mir waren, wo ich dann gedacht habe, so, das kriegst du nicht klar. Und es war klar, hätte ich nie sagen dürfen, aber die haben mich in ihr System gezogen. Genauso umgekehrt habe ich viele Lehrerinnen erlebt, die wirklich irgendwann gesagt haben, naja, wenn ich ehrlich bin, versuche ich die Jungs zu was zu erziehen, was mein Partner nie kriegen würde. Also es macht deutlich, wie viel persönliche Linien da mitschwingen und wie viel Professionalität es bedeutet, das zu reflektieren und auszunehmen. Das wahrzunehmen ist ja gut, aber man muss irgendwie anstreben können. Und das ist manchmal schwer. Das ist ein Altersthema, junge Frauen zu Jungs, junge Männer zu den Mädchen. Wir haben zum Beispiel zunehmend häufig bei Gender Crossing Anfragen von, was soll ich als Mann machen, wenn die Mädchen nicht so viel anbauen? Und man denkt, die Männer müssen doch dann Strategie haben, aber die es wirklich benennen, ich weiß nicht, was ich machen soll, die gucken mich immer so an und so, die kann ich gar nicht rausschmeißen. Das mache ich doch nicht. Ja, nur weil du doof geguckt, kann man nicht rausschmeißen. Das wäre also dieses Thema Gender Crossing, das wirklich an vielen Stellen verpflichtet wird in dieser Frage der Gegengeschlechtlichkeit. Was habe ich jetzt mal in den Mädchen, was habe ich jetzt vor dem Jungen anzugeben? Oder zu tun. Noch ein Punkt. Durch. Genderkompetenz ist deshalb für mich eigentlich fast ein bisschen Fazit, die Balance aus Selbstbezug und Wissen um die hegemonialen Verhältnisse. Das heißt, ich selber kann mir vieles zugestehen, aber die Verhältnisse, die wir vorherrschend haben, dementsprechend sind die Frage. Und man hat so in der pädagogischen Hochschule, sage ich mal so, auch so ein schönes Sonderbiotop, damit Männlichkeit, Weiblichkeit meistens, wird hier nicht anders sein, als auch das auch ein bisschen anders verhandelt. Weil wenn ich mich als Mann für Pädagogik entscheide, einerseits bin ich dann im Frauenbereich, andererseits habe ich schon für mich entschieden, in sowas reinzugehen. Das ist so für manche männliche Studenten und dann später auch für Lehrer ist es manchmal auch schwierig. Lehrer geht sogar noch. Am schlimmsten sind Erzieher oder Sozialpädagogen, die wirklich erklären müssen, dass sie endlich arbeiten. So. Das ist bei unseren Jungkursen noch ganz häufig so, dass die uns dann zum Beispiel die Frage stellen, ja, und was arbeitet ihr immer so? Und sagen, ja, das ist jetzt genau, was wir tun, wie. Aber das, also das sind so Vorstellungen von, was ist eigentlich was und was hat Anerkennung? Einfach sehr deutlich unterschiedlich. Und es geht viel um Widersprüchlichkeit, es geht viel darum, Ambivalenz auszuhalten. Und ich finde, das gilt für all sie. Und wahrscheinlich ist die größte Gender-Kompetenz, mit diesen Ambivalenzen produktiv arbeiten zu können. Sie nicht zu leugnen, aber auch sie nicht überzubetonen. Ich finde ihre Begriffe da in Traumatisierung und Dramatisierung genau treffend. Genau dazwischen immer irgendwie Balance bringen. Manchmal muss man es mehr dramatisieren und manchmal ist es gut, aber auszuhalten. Und so, wenn ich nochmal sowas nehme mit Dramatisieren, auch wenn wir in Schulklassen gehen und sagen, teile ich mal in zwei Gruppen, habe ich selten erlebt, dass sie sich in Ausländer und Deutsche teilen. Oder in Türken und Russen oder so. Sondern wenn sie sich teilen, ist es meistens Jungs und Mädchen. Was da jetzt auch heißt, dass manchmal ein Mädchen auch bei den Jungs dabei ist. Mhm. Das ist die Frage, was noch genau mit solchen Mädchen. Dann schließe ich mich.
Ja, also erstmal vielen Dank für diesen Vortrag. Und was ich fragen wollte, ich habe ein bisschen, also ich finde es alles richtig und ich finde es alles toll, aber ich habe ein bisschen Angst davor, wenn ich ins Referendariat gehe, wie ich da durchkomme durch diese Zeit und sozusagen diese Fahnen oben halte, wenn man von älteren Lehrpersonen, die schon länger in der Praxis sind und das vielleicht nicht so mitgekriegt haben, anders behandelt wird. Ja, bitte.
Also beim Referendariat habe ich so oft den Eindruck, da muss man irgendwie durch. Und Hauptsache die Zeit ist rum, weil es ist an vielen Stellen so ein Schleifen. Und wenn man Pech hat, hat die Begleiter, die dann auch nicht besonders wohlwollend gesonnen sind, muss man so durchkommen mit vielen Arbeitsaufgaben. Und da würde ich auch sagen, das würde ich nicht überfrachten mit zu viel Moral oder zu viel Ziel oder so. Das hat auch Zeit, wenn man fertig ist. Trotzdem glaube ich, dass man an bestimmten Stellen auch Gegenpunkte setzen kann. Also aus was wie Lehrproben oder so auch effektiver sind, wenn man das ein Stück mit berücksichtigt, zum Beispiel das Aktivieren der Schüler oder Schüler. Und grundsätzlich glaube ich, ist es ein Übungsfeld, das real in Lehrerkollegien stattfindet. Wie häufig dadurch leben, dass es eine Ungleichzeitigkeit im Engagement gibt, zu meiner Erfahrung. Also 2 Jahre lang versucht die eine Gruppe ganz viel zu machen, die anderen bremsen, dann sind die müde, dann fangen die nächsten an, dann sind die wieder. Das heißt, man hat immer so Verhältnisse von Gruppierungen. Da glaube ich, dass es gut ist, sich auf die zu konzentrieren, mit denen was möglich ist. Und das wird es mit Sicherheit in jedem Kollegium geben. Also sich auf Kollegen zu konzentrieren, bei denen man das Gefühl hat, die können mir fachlich eine vernünftige Rückmeldung geben. Sowohl auf didaktischer Ebene, aber auch auf dieser reflektierten Ebene. Aber es ist schon so, ich finde, dass Mann und das Frau sich beim Referendariat ganz schön warm anziehen müssen. Und das ist so. Kann sein, dass es in manchen Schulen noch leichter ist, aber die meisten Referendare, die ich gesprochen habe, Referendarinnen haben einfach gesagt, das ist so eine Zeit, gerade zu Ende, mit so unglaublich viel Arbeit und unglaublich viel sich überhaupt erst erarbeiten müssen, auch didaktischer Art und Weise, dass man dann teilweise fast die Kinder vergisst. Aber es ist ein bisschen Realität reingeholt. Trotzdem kommt man durch.
Ja, ich wollte mich auch nochmal bedanken. Ich hatte es auch einen sehr inspirierenden Vortrag, muss ich sagen. Ich habe mir 3 Sachen ganz besonders rausgeschrieben, weil ich die so, also die mich auch persönlich in meiner Arbeitserfahrung sehr zutreffend fand. Das eine war, dass Sie gesagt haben, dass man in der Arbeit Platz schaffen muss für Zwischenräume. Das finde ich wahnsinnig wichtig. Also eben, dass man genau darüber schaut, dass es eben dieses Grün gibt und dass man selber auch immer schaut, wann kann ich selbst im Unterricht oder in meiner Arbeitsform diesen Raum aufmachen, wo man nämlich auch die Möglichkeit hat, den dann zu ergreifen. Und das kann ich durch in ganz unterschiedlichen Bereichen. Ich muss mich mir immer wieder selbst sehr bewusst damit auseinandersetzen, dass ich auch offene Räume einteile. Und das Zweite fand ich, was ich sehr wichtig fand, ist diese Moralkeule von uns Sozialpädagogen. Und dieses, ich finde es sehr wichtig, dass Sie auch gesagt haben, es geht aber auch darum, die Lebenswelt der Jugendlichen zu akzeptieren, sie auch da abzuholen, wo sie gerade stehen und auch ihre eigene Selbstdefinition zuzulassen. Und das finde ich auch, was ich immer wieder selber in meiner Arbeit merke, ist eben, man kommt mit dieser Vorstellung, das ist das Ziel, wo ich hin möchte, das ist sozusagen mein politisch korrektes Ziel, und akzeptiere dann aber ganz oft nicht, was da für Potenzial ist, und finde, das ist dann auch schon wieder so eine Geringschätzung von dem, also es ist eben so eine Beurteilung von mir, und dann ist auch die Hierarchie wieder dargestellt, ich als, ich weiß es besser, ich, ja. Und also abschließend fand ich noch ganz toll, dieses Ambivalenzen einfach da sein zu lassen und mit ihnen produktiv umzugehen. Dass es für ganz viele Dinge gibt, es nicht die eine oder andere Antwort, und das irgendwie auszuhalten, das finde ich auch eine unheimlich große Herausforderung so in der Arbeit. Also vielen Dank nochmal.
Ja, ich möchte mich auch bedanken für den Vortrag, für den schönen Vortrag jetzt für hier. Sie hatten einmal gesagt, dass oder die Frage aufgeworfen, ob es für Mädchen moralisch verwerflich ist, wenn sie das gleiche tun wie Jungen. Und für mich stellt sich damit schon die Frage, ob das nicht eigentlich genau umgedreht ist, also auch in Bezug auf Hegemonie, ob es nicht in der Realität doch viel stärker für Jungen verwerflich ist, das gleiche zu tun wie Mädchen. Und dass das auch ganz oft die Ursache ist, also auch dieser latente Homosexualitätsverdacht, sich zu fragen wie Mädchen, dass wir eben schulunadäquate Verhaltensweisen bei Jungen dann eher auftreten. Also das scheint mir irgendwie im pädagogischen Kontext eigentlich eher das Problem zu sein, dass Jungen sich stärker von Mädchen abgrenzen müssen, Männer auch von Frauen, und dass es auf der anderen Seite für Mädchen eher möglich ist, Jungen adäquat oder Jungen stereotyp Jungen zugeschriebenen Tätigkeiten oder Verhaltensweisen an den Tag zu legen.
Ja, das würde ich, wenn ich sagen darf. Ich würde sagen, ich würde es so zuspitzen, ich darf als Mädchen das von den Jungs auch tun, ich darf sogar Karriere machen, wenn ich meine anderen Pflichten nicht vernachlässige. Also für Beziehungsarbeit darin und dann auch, wenn es darauf ankommt, für die Kinder darin. Also nach wie vor diese Frage, wenn Frauen entschieden haben, sie haben ein Kind bekommen und dann sagen, ich gehe aber weiter meinen Karriereweg und das mit dem Kind müssen wir konsultieren, ist nach wie vor, dass es ganz viel zu dieser Frage gibt von Rabenmutter und ähnlichen Dingen so, zu dieser Seite. Das heißt, in jungen Welten reinzugehen, da würde ich ganz klar feuern. Ich glaube, wenn es an diese Spitze geht, wird das ziemlich schwierig. Und umgekehrt, diese andere Teil, die würde ich auch so teilen, bei den Jungs zugespitzt, für mich, was mich am meisten geschockt hat, war, kann man vielleicht so sagen, in Hamburg-Altona, das Jugendamt einen Fragebogen für männliche Erzieher, einzustellende männliche Erzieher erstellt, in dem sie genauer ihre Motivlage darstellen, warum sie denn in die Kindergarten gefahren gehen. Mit anderen Worten, der Generalverdacht ist institutionalisiert. Also das macht das nochmal so, das ist, geht eigentlich in die gleiche Richtung mit dem, was Sie sagen. Das ist eine Frage von, ja, wem wird wann was wie zugestanden? Ja, Männer in diesen kindlichen Erziehungsbereich reinzugehen, ist immer verbunden mittlerweile mit so einer Anfrage, was ist das eigentlich, wenn man, warum geht ein Mann, der was Richtiges arbeiten könnte, in Kindergarten? So ungefähr ist die Zuspitzung eigentlich. Und deswegen finde ich, es sind sehr ambivalente Verhältnisse, die Frage, wie Emanzipationsraum ist da, wie weit darf ich gehen? Andere Jungs wollen wir alle haben, wir wollen sie teamfähig haben und so weiter, aber wenn sie sehr teamfähig sind, dann sind sie vielleicht doch mit der. Und das finde ich ist die Krux, die wir insgesamt haben. Und deswegen finde ich auch dieses Projekt Soziale Jungs ein bisschen schwierig. Weil was wird ihnen da angeboten? Was soll diese Rolle sein? Also,
dann irgendwann nicht an den Punkt kommt und sagt, ich kriege das nicht hin, ich lasse es jetzt ganz, sondern dass man wirklich sich dessen bewusst ist, dass es einfach auf jeden Fall nicht von heute auf morgen geht und man wahrscheinlich auch nicht, also ich glaube nicht, dass ich bis in 50 Jahren, dass ich da perfekt hundertprozentig nicht mehr kategorisiere. Ich glaube, das wird mich bis an mein Lebensende begleiten. Ich glaube, es ist einfach ganz wichtig, sich dessen auch bewusst zu sein. Man muss damit leben.
Ich wollte Sie fragen, wie Sie das machen oder wie soll man, wie kann man selbst entscheiden, wie man das macht oder gibt es irgendwelche Parameter, woran Sie das festmachen, zwischen den Selbstdefinitionen der Jugendlichen zulassen und dann dieses Eingreifen, also sozusagen die Rolle des Moderatoren übernehmen und auf einmal so einen Codewechsel durchzuziehen. Das würde mich jetzt interessieren, wo fangen Sie da an? Haben Sie da ein Praxisbeispiel dafür?
Ja, also übergeordnet würde ich sagen, diese Parameter werden für mich, ich finde, dass es unsere Aufgabe ist, die Kriterien für die Entscheidung der Jugendlichen zu liefern. Also, dass wir angeben können, das kann man so entscheiden, aber es hat auch eine Folge. Also, wenn ich zum Beispiel keine Vokabeln lerne, kann ich die Sprache irgendwann nicht, das summiert sich auch auf. So, das Schule ja oft dabei, dass es so unter Nachdruck versucht, das zu erzeugen oder so. Und ich würde sagen, im Sinne von zum Beispiel Lernberatung hilft es viel reinzugehen und fahrbar zu machen, was es bedeutet, wenn ich das nicht lerne. Weil es kann ganz schön nervig sein, wenn man was wirklich will und kriegt es dann nicht hin. Die hätte man früher und so, die Perspektive kennen wir ja alle. Das vorwegzunehmen, das Kriterium da zu haben, das können wir liefern, aber wir können es nicht entscheiden für sie. Das ist so dieser Punkt dabei. Und ich finde, dass es darum geht, das so zu bearbeiten. Also im Sinne von diesem Ambivalenzen, weil ich dann vielleicht auch noch meine Folge aus diesem Ambivalenzen aushalten, ist, zu versuchen, die angemessenen Fragen zu stellen. Also wie kann ich die Fragen stellen, ohne dass sie beschämen, dass sie in die Ecke drängen, dass sie moralisch zurichten oder so, dass manche die Sprache wechseln. Sondern dann wirklich nochmal so ein Gespräch auf der Klassenfahrt, auf dem Schulhof oder sonst wo, dann wollen sie fragen, mir fällt auf, du willst total gerne Kfz-Mechatroniker werden, aber du tust eigentlich alles in der Klasse dafür, dass du das niemals erreichst. Hast du dich so viel selber? Oder? Also man hat da viel mit Humor halt an dieser Stelle. Da würde ich so gucken, ist das das, was derjenige wirklich will? Und meine Erfahrung ist mit Jugendlichen ganz viel, vor allem bei Kindern ist es noch anders, ich finde bei Jugendlichen ganz deutlich, dass viele etwas tun, was sie nie getan hätten, wenn sie wissen würden, was das wirklich für Folgen hat. Diese ganze Geschichte, ich weiß nicht, ob Jugendlichen oder mir klar war, dass ich mal irgendwann älter werde, also 30. Wenn ich gewusst hätte, wie alt ich werden kann, hätte ich viele Dinge nicht gemacht. Wenn ich Pech habe, wäre ich 60 oder 70. Dann muss ich wirklich alles aushalten, was ich in der Jugend falsch entschieden habe. Rauchen, saufen, trinken, keine Ahnung, was man so gemacht hat. Und diese Kriterien reinzubringen, das finde ich ist wichtig. Bei Mädchen zum Beispiel hat mir mal ein Mädchen gesagt, die so 100 Jahre ganz aufgeprägt sind, Minirock und so weiter und bauchfrei im Winter und so. Und das finde ich abstrus. Warum muss man in der Schule so rumlaufen? Ich habe dann so gefragt, was ist denn da? Dann sagt er, weißt du, Olaf, ist doch egal, kannst du blöd finden. Aber ich kriege die volle Beachtung. Mich nimmt hier keiner ernst, aber ich habe die volle Beachtung. Muss mal gucken, wie die Lehrer gucken, wenn ich über den Gang gehe. Das stimmt, die Lehrer haben alle Lehrer. Nicht nur die Jungs. Und dann ist die Frage, was heißt das denn? Aber wofür bietest du einen Auftakt? Eben dich nicht ernst zu nehmen, das ist das, was du willst. Und ich finde, dann, ab dann ist es nicht mehr meine Aufgabe, sondern entscheide das Mädchen selber, tue ich das oder tue ich das nicht.
Vielen Dank, Herr Janssen, und auch Ihnen vielen Dank für die interessante Zeit. Die die Referenten am Vormittag angekündigt und anmoderiert haben, Frau Lucy Uhrig, Herr Dr. Robert Mahr und Herr Professor Thomas Kuhn aus dem Institut für Erziehungswissenschaften. Herzlichen Dank.